Während ich so erzählt habe, die ganzen Folgen, was es gab, also von den ganzen psychosomatischen Problemen, den körperlichen Beschwerden, den psychischen Beschwerden, Selbstmordgedanken und so weiter und so fort, da hat der Täter währenddessen angefangen zu weinen. Und zwar auch auf so eine richtig ekelhafte Art und Weise, also wirklich Rotz und Wasser, wie man so schön sagt.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Willkommen zur Fortsetzungsfolge mit Marco Brinkmann. Vielleicht hast du die Folge mit ihm vor einem Jahr schon gehört. Da war er in den Vorbereitungen auf die Gerichtsverhandlung, wurde von der Vernehmungsrichterin schon vernommen. Und jetzt, ein Jahr später, ist die Gerichtsverhandlung durch. Er hat sie für sich verarbeitet und teilt mit uns in dieser Folge seine Einblicke in die Gerichtsverhandlung. Welche Hürden gab es? Wie lief es vor Ort ab? Und wie ist das eigentlich, wenn man in seinem eigenen Fall nur, in Anführungsstrichen, als Zeuge auftreten darf und nicht als Nebenkläger? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast. Neu und alt, wie man sagen könnte, denn wir machen heute einen Teil 2 von einem Interview, das vor einem Jahr hier auf dem Podcast bereits erschienen ist. Und wir machen noch ein kleines Upgrade. Es gibt uns jetzt auch als Video. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr wissen wollt, was eigentlich im ersten Teil geschehen ist, dann klickt gerne ein paar Folgen zurück. Das ist, wir haben extra die Nummer rausgesucht, 158 und 159, die Doppelfolge mit Marco. Ihr hört richtig, wir haben Marco wieder hier im Interview. Es ist einiges passiert im letzten Jahr und wir haben gesagt, lass uns da nochmal einen Teil 2 aufnehmen. Marco Brinkmann, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, glaube ich, noch mehr, einfach da zu sein, weil ich habe wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, super viel zu erzählen und möchte das auch unfassbar gerne erzählen. Und ja, ich bin echt dankbar, hier zu sein.
Ja, mega, mega cool. Ich freue mich. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Podcast jetzt einfach seit über 4 Jahren da ist, ergibt sich natürlich auch einfach viel häufiger, dass mal sollen wir mal einen zweiten Teil aufnehmen, was eigentlich alles passiert in der Zwischenzeit. Und bei dir ist ja einiges passiert und unter anderem das magische Wort Gerichtsverhandlung. Das ist ja immer so ein einschneidendes Erlebnis für uns Survivor. Magst einfach mal loslegen.
Ja, genau. Also ich würde sogar ein bisschen vor der Gerichtsverhandlung anfangen wollen. Wir beide hatten da schon mal drüber gesprochen privat. Und zwar in meinem Fall war es so, dass die Gerichtsverhandlung so ungefähr ein Dreivierteljahr in die Zukunft gelegt wurde. Es hat so lange gedauert, bis das nach der Aussage vor der Richterin auch vor Gericht ging. Und in dieser Zeit kriegt man ja nicht viel mit, weil wir, wenn überhaupt, nur Zeugen sind, beziehungsweise in meinem Fall, und da wollte ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, war ich nicht mal Nebenkläger. Und zwar, weil die Einschätzung von der Staatsanwaltschaft für meine Fälle, meinen Fall, als nicht schwerer sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen einsortiert wurde. Und ich kann bis heute leider nur so richtig drüber spekulieren, wieso das gemacht wurde. Ich will jetzt auch gar nicht groß spekulieren, weil ich warte noch darauf, Einsicht zu kriegen auf zumindest das Urteil. Auch das habe ich bisher leider noch nicht, auch wenn die Verhandlung mittlerweile über ein halbes Jahr her ist auch. Aber meine Anwältin meinte auch, das kann manchmal sehr viel länger dauern noch. Also es wäre jetzt auch ihrer Erfahrung nach nicht so ungewöhnlich, dass das auch manchmal bis zu einem Jahr dauert, bis man da Einsicht bekommt. Und am liebsten hätte ich natürlich auch aufs Protokoll Einsicht. Allerdings meinte meine Anwältin auch, das kann ich mir eigentlich jetzt schon abschminken, eben weil ich nicht mal Nebenkläger gewesen bin. Und das hat mich damals sehr, sehr hart getroffen, muss ich zugeben. Und auch ziemlich viele Gefühle aus der Kindheit einfach wieder hochgewühlt. Dafür bin ich jetzt im Nachgang sehr, sehr dankbar, aber es hat in dem Moment super krass Stress ausgelöst. In der einen Situation, ich dachte, okay, nachdem die Ermittlungsrichterin wirklich einen super Eindruck gemacht hat und ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt hatte, dachte ich, okay, die zuständige Richterin, die scheint das nicht zu verstehen, die scheint damit nicht mit der richtigen Ernsthaftigkeit ranzugehen sozusagen. Das waren die ersten Befürchtungen. Und das habe ich dann mit meiner Anwältin besprochen. Die ist zum Glück auch sehr, sehr gut darin, einfach auch so Sorgen aufzufangen, ohne irgendwie dann helfen zu wollen sofort und irgendwie Lösungen anzubieten, sondern einfach erstmal zuzuhören und zu schauen, ist das normal, ist das gerechtfertigt, sodass ich so die Tischtennisplatte habe und sehen kann, ist das schlimm, wie ich mich gerade fühle, oder ist das in Ordnung? Und das ist natürlich in Ordnung. Und das hat mich dazu bewogen, dann einen kleinen Brief zu schreiben oder so klein war nicht, es waren ungefähr 6 Seiten, an nicht nur die Richterin selbst, sondern die ganze, ich vergesse gerade das Wort dafür, eben an den Vorstand des Gerichts. Und habe da eben auf den 6 Seiten dargelegt, inwiefern ich geschädigt wurde. Weil ich habe mir natürlich auch dann, weil ich mich gerne in solche Sachen reinlese, diese rechtlichen Rahmenbedingungen angeguckt für schweren sexuellen Missbrauch. Und eigentlich war sowohl ich, meine Anwältin, Therapeuten, alle waren sich immer einig, dass das schwerer sexueller Missbrauch sein müsste. Und diese Ausschlusskriterien, du kannst sie sicher besser zitieren als ich, aber es ist auf jeden Fall einmal der Vorgang, der Vorfall von Vergewaltigung. Das war bei mir nicht der Fall. Dann den zweiten habe ich gerade vergessen. Und der dritte eben, dass das Kind oder der Jugendliche, je nachdem, wer auch immer betroffen ist, eine schwere psychische Schädigung oder auch körperliche Schädigung davongetragen hat. Und mir wurde es so vermittelt, dass diese schwere Schädigung nicht ersichtlich sei bei mir.
Okay.
Und wenn ich mir dann meine Unterlagen so angeguckt habe, kann ich das auch verstehen, weil ich habe ungefähr 10, 15 Jahre ohne mir Hilfe zu suchen damit gelebt, immer mit Suizidgedanken, Selbsthass und so weiter und so fort. Darüber sprachen wir beim letzten Mal auch relativ ausführlich.
Ja.
Und habe dann erst, als ich wirklich am Ende war, sozusagen, angefangen, mir Hilfe zu suchen. Aber dann eben auch erstmal mit mir selbst. Also ich habe das meiste erstmal in Eigenarbeit geleistet, versucht, mir über Freunde Hilfe zu holen, als sie dann nicht mehr da waren, mit Ärzten angefangen zu sprechen und so weiter und so fort. Und die ganzen Probleme, die ich dann hatte, die wurden dann halt leider nicht dokumentiert. Also weder in der Zeit, bevor ich angefangen habe, mir Hilfe zu suchen, noch in der Zeit, wo ich mir Hilfe gesucht habe. Beziehungsweise das, was ich da an Dokumenten habe, sind halt immer nur so sehr schwammige Bestätigungen von somatischen Ärzten, eben für die psychosomatischen Probleme, die ich hatte, ne, wo sie sagen können, ja, hier, wir haben eigentlich nichts festgestellt, ist wahrscheinlich psychosomatisch. Und deswegen habe ich es ja auch damals glücklicherweise geschafft, in Therapie mal zu gehen. Weil genug Ärzte das Feingefühl hatten, mir das nahezulegen. Also auch das ist gut gelaufen, ist aber tatsächlich dann, wenn man sich das von außen betrachtet und diese Berichte liest, sieht das alles relativ harmlos aus. Ne? Und auch wenn dann die neuesten Berichte, weil das Gericht möchte immer die möglichst kürzeste und möglichst aktuellste Zusammenfassung des Zustands des Patienten oder des Gerichtsgegners sozusagen. Und wenn ich dann zum Beispiel das Gutachten meines Therapeuten mir anschaue, da steht zwar alles drin, was wir für Probleme verarbeitet haben, aber da steht eben auch der aktuelle Geisteszustand und psychische Zustand drin. Und der war halt hervorragend. Also mir ging es so gut wie noch nie zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, heute geht es mir noch besser. Und das war ja einer der Gründe, warum ich überhaupt vor Gericht gehen wollte. Eben weil ich wusste, ich habe die Stärke, ich kann das jetzt. Und das fühlte sich dann so an, als wäre das letzten Endes ein Fehler gewesen sozusagen. Und ne, das hat mich dazu bewogen, eben da sehr ausführlich zu schreiben, was hat das die letzten 20 Jahre mit mir gemacht? Wo musste ich durch? Was habe ich alles erlebt? Was musste ich tun, um zu gesunden, zu genesen? Und eben mit der Bitte, dass man das vielleicht nochmal neu einordnen würde. Ne? Und dass mir jetzt darum geht, nicht irgendwie dem Gericht zu sagen, wie sie das einzuordnen haben, sondern einfach ganz wichtig, dass ich glaube auch für meine Psyche, dass das gesund sich anfühlt, ist wichtig, dass das Gericht, die Staatsanwaltschaft, eben auf allen Fakten auch entscheiden kann und nicht nur auf dem, wie ich mich heute präsentiere.
Ja.
Genau. Das wurde leider abgelehnt.
Krass. Hast du eine Begründung dazu bekommen?
Nein, tatsächlich nicht. Also meine Anwältin sagte dann auch, ich könnte eine Beschwerde einlegen, weil das abgelehnt wurde. Sie sagte aber auch, das kann dazu führen, dass das eben noch viel länger noch viel länger verzögert wird. Und da ich zu dem Zeitpunkt eben auch ziemlich stark darunter gelitten habe und auch dann bestimmt einen Monat lang nicht mehr in der Lage war zu arbeiten, und als Selbstständiger ist das ziemlich gefährlich, würde ich sagen, habe ich dann gesagt, okay, machen wir nicht. Wir gehen so vor Gericht. Weil das ist auch sowas, was ich in meiner allerersten Therapie dann auch schon besprochen hatte. Da ging es damals viel auch schon so um Gerechtigkeit, um Rache, um Selbstjustiz, um dieses ganze Thema. Und da habe ich halt auch viel gelernt, man schädigt sich eigentlich nur selbst, wenn man zu stark das einfordert. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann beschlossen, einfach in die Obhut des Staates mich zu begeben. Und so ist es ja auch gedacht. Und ich hatte ja auch keine andere Wahl sozusagen. Ja. Genau.
Ja, da einfach nochmal, ne, zur Einordnung, auch gerade für unsere HörerInnen. Es ist, ne, und ich finde, ihr habt genau das Richtige gemacht, ne, auch für dich nochmal reflektiert, geschaut, okay, wo seht ihr, dass es eben deutlich schwerer ist als das, was die Dokumente hergeben. Ne, weil genau das ist es ja, dass eben, wenn wir so hochfunktional traumatisiert sind, ne, dass es nach außen aussieht, als ob alles in Ordnung wäre. Wobei du ja sogar zumindest dich zumindest ärztlich begutachten lassen hast und ja immer rauskam, ja, wir finden nichts, also wahrscheinlich psychosomatisch, ne? Also da waren ja Hinweise darauf, dass es dir so schlecht ging, dass du zu ÄrztInnen gegangen bist. Aber da zu dem Zeitpunkt nichts rausgekommen ist, weil du vielleicht auch noch nicht ready warst, über das, was denn das Psychosomatische erzeugt, zu sprechen. Na, also bei dir, also wenn man da, ich sag mal, psychologisch und psychotherapeutisch drauf guckt, ist das ein sehr, sehr gängiger Weg als Betroffener. Ne? Also von, ja, ich funktioniere halt alles ganz normal, hin zu, okay, da sind Symptome meines Körpers, ich verstehe sie aber nicht und ich kann sie auch ÄrztInnen gegenüber nicht äußern, wo es denn herkommt, hin zu, okay, und jetzt ist schlimm und jetzt bin ich in Therapie und jetzt bearbeite ich die Dinge. Ne? Also, dass diese Symptomverschiebung, ne? Also, dass das Akute eben nicht in dem Moment ausgebrochen ist, sondern deutlich später, wo du auch die Ressourcen und die Fähigkeit hattest, damit umzugehen. Na, und dass das leider in unserer Gesellschaft oft noch falsch verstanden und falsch gedeutet wird, na, dass da bin ich gerade mal so vermessen und gehe davon aus, dass das leider bei Gericht so passiert ist. Genau, das einfach gerade mal zur Einordnung, ne, auch für diejenigen, die gerade zuhören und sich denken, oh, bei mir ist das ja irgendwie ähnlich, vielleicht war es ja bei mir auch kein schwerer Fall. So, nee, da sind wir auch wieder bei Deutschland und bei unserem System, ne, also RichterInnen haben bei uns eine unglaublich großen Spielraum. Ne, das, was bei dir die Richterin Marco entschieden hat, kann in einem ganz anderen Fall mit einem anderen Richter, einer anderen Richterin komplett anders entschieden werden. Komplett in Anführungsstrichen, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Ne, sie haben aber einen großen eigenen Spielraum und wenn ja, sie in diesem Spielraum sind, ne, und wir sagen, nee, das stimmt nicht, dann müssten wir halt in die nächste Instanz gehen. Ne, also das ist immer so das Ding, RichterInnen sind relativ frei, in Anführungsstrichen, klar, sie müssen sich ans Gericht und an aktuelle Rechtsprechung halten, aber da, genau, müsste man sie ja auch erstmal wieder für mahnen und sagen, nee, ich gehe in die nächste Instanz, ich finde, du hast dich nicht an geltendes Recht gehalten oder an Rechtsprechung und ich kenne andere Fälle und ich möchte das bitte da nochmal angucken lassen. Ne? Also da einfach ein bisschen die Einordnung, um zu verstehen, wo befinden wir uns.
Genau. Ich finde auch ganz wichtig, dass es eben nicht nur gesellschaftlich so zu sein scheint, ne? Sondern wie du auch gerade sagtest, das ist wahrscheinlich, weil, wie ich gerade auch schon meinte, ich kann ja nur spekulieren. Ich habe ja keine schriftliche Wegfindung von der Richterin oder so. Mhm. Und habe ja auch nicht an dem Verfahren selber teilgenommen, mit Ausnahme dessen, dass ich Zeuge war. Deswegen, das erspare ich mir. Wenn ich in irgendeiner Form da Einblick bekomme, dann würde ich da liebend gerne mich ins Spekulieren ergießen und so weiter und so fort. aber so, glaube ich, schade ich mir damit nur, wenn ich sage, ey, das könnte dies und deswegen gewesen sein. Vielleicht hat sie das falsch verstanden oder vielleicht gab es da einen Deal oder was auch immer. Also da gibt es jede Menge Fantasien in meinem Kopf, aber die sind ja alle, die fußen ja auf nichts und deswegen versuche ich das erstmal zu ignorieren. Genau, dann zur Gerichtsverhandlung selbst. Das ist Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich finde es nach wie vor absolut großartig, wie es gelaufen ist tatsächlich. Auch wenn ich natürlich gerne Nebenkläger gewesen wäre und das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber, und deswegen, ich möchte die Richterin auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich habe nicht den Eindruck, dass es daran liegt, dass sie das gegen mich ausgelegt hat oder so. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, auch weil ich habe sie dann natürlich erst vor Gericht kennengelernt. Und da hatte ich aber auch sehr schnell den Eindruck, dass die extrem gut darin ist, mit Opfern von sexueller Gewalt oder von Gewalt allgemein umzugehen. Und ich habe mich teilweise auch ja fast schon therapeutisch beraten gefühlt. Also nicht beraten, sondern durch das Gespräch geführt gefühlt. Also das muss ich auf jeden Fall loben.
Okay, spannend.
Nichtsdestotrotz, auch da nochmal ganz kurz ein bisschen zurückspulen, weil im Grunde fängt so eine Gerichtsverhandlung ja schon vor dem Gerichtsgebäude statt sozusagen. Und ich hatte das Glück, dass obwohl meine Anwältin halt mich nicht mehr vertreten hat, eben weil ich ja nicht mehr Nebenkläger war, sondern nur noch Zeuge, dass sie trotzdem mit mir dahin gefahren ist.
Wow.
Weil das große Problem sozusagen ist, aufgewachsen bin ich halt in Detmold, beziehungsweise Hornbad-Meinberg, ist ein Stadtteil oder Ortsteil davon. Und aber das Landgericht Detmold war dafür dann natürlich verantwortlich. Aber ich wohne heute in Gelsenkirchen. Und das sind so 2 Stunden, beziehungsweise da war auch sehr, sehr schlechte Verkehrsverhältnisse, also waren wir ungefähr 3 Stunden unterwegs. Und ich wäre mindestens 1-2 Tage früher angereist, wenn ich hätte alleine hin müssen. Aber dank meiner Anwältin konnten wir am Tag selbst anreisen. Und das fand ich auch sehr, sehr gut, weil dadurch hatte ich nicht dieses Problem, dass ich die ganze Nacht darüber nachdenke.
Mhm.
Oder dass ich schon, wenn ich irgendwie schon vor Ort sein sollte, dass ich irgendwie die Tage, die ich da bin, schon nur im Gerichtssaal quasi verbringe gedanklich.
Mhm.
Und wie ich gerade schon meinte, meine Anwältin ist wirklich, wirklich gut darin, einfach ja Probleme so ein bisschen aufzusaugen und das ein bisschen aufzufangen. Und im Grunde haben wir das dann auch auf der Autofahrt gemacht. Wir haben es dann aber auch super geschafft, das Thema in andere Richtungen zu bringen. Von daher, unfassbar wichtig für mich war, jemanden zu haben, mit dem ich mich unterhalten kann, und zwar auch über andere Sachen. Zwar war es auch wichtig, mit meiner Anwältin den Vorgang nochmal durchzusprechen, einfach um die Angst abzubauen, aber ganz wichtig eben auch, um sich ein bisschen abzulenken. Und das lief super gut, bis wir dann eben da waren. Und da wurde ich von, lass mich kurz überlegen, wie heißt der Begriff nochmal, wenn man eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter...
Psychosoziale Begleitung.
Danke, genau. Die wurde mir halt nicht nur zugesprochen, sondern auch tatsächlich automatisch organisiert. Also auch da muss ich das Gericht loben. Da musste sich meine Anwälte nicht drum bemühen oder so, sondern das ist bei denen Standard sozusagen. Wenn da ein Betroffener von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist, dann kriegt er auch soziale Begleitung.
Cool.
Genau, also ich war begeistert und auch die Frau Feldmann war das, die hat mich begleitet. Die durfte auch schon damals bei der Aussage vor der Ermittlungsrichterin, hat die mich auch schon begleitet. Und die kann zwar als Sozialarbeiterin jetzt nicht so viel leisten, also die ist ja natürlich keine Psychotherapeutin oder so, aber die strahlt eine unfassbare Ruhe aus. Und das ist für jemanden, der halt, genau, ne, also der in seinem Kopf feststeckt, und das tue ich gerne mal, ist es super hilfreich, dass da jemand ist, der scheinbar, weil man weiß ja dann auch nicht, wie schwierig das für den Sozialarbeiter ist, aber scheinbar das total locker und gelassen sehen kann.
Mhm.
Und das hat auch extrem geholfen. Und die hat uns dann am Eingang abgeholt und zum Gerichtssaal uns geführt. Und der Täter war schon da. Der war auch mit seinem Anwalt da, den durfte ich ja auch schon vorher kennenlernen. Und ich wollte eigentlich mich davon nicht beeinflussen lassen. Aber tatsächlich war dieses Gefühl, Angst zu haben, obwohl ich eigentlich keine mehr haben müsste und vor allem nicht in diesem Moment, das war so überwältigend, dass ich sofort gesagt habe, okay, lass uns vielleicht doch woanders hingehen, bevor der Termin anfängt. Ein bisschen würde ich mir wünschen, dass ich das geschafft hätte, da zu bleiben, um eben so dem inneren Kind zu signalisieren, nee, wir sind heute stark genug, hier stehen zu bleiben, das ist völlig in Ordnung. Hat leider nicht funktioniert. Das ist aber auch in Ordnung, da mache ich mir keine Vorwürfe für. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Weil wir kamen eben schon später, als die Gerichtsverhandlung angefangen hat, eben weil wir nur Zeuge waren. Und trotzdem war der Angeklagte nicht im Gerichtssaal. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war davon ausgegangen, der sitzt da halt schon seit einer halben Stunde, weil wir kamen eine halbe Stunde später. Gibt's nicht das Problem. Und dann hat mich das, glaube ich, einfach ein bisschen erschlagen.
Ja. Gerade einfach mal zu einhaken. Es ist auch eine Fähigkeit und eine Ressource zu sagen, ich gehe weg. Na, also das ist ja ein aktives, okay, das tut mir nicht gut, auch wenn ich gerne, ich sag mal, für mein Ego, da stehen bleiben würde und mit meinem inneren Kind zeigen würde, guck mal, wir können das. Ja, aber zu merken, hey, das tut mir nicht gut, auch wenn ich es gerne anders hätte. Und in dem Moment gehen zu können, das ist, ne, wenn wir uns Fight, Flight, Freeze angucken, bist du nicht erfroren. So, also du bist nicht stehen geblieben, so, ne, und dann wäre alles durch gewesen, sondern du hast gemerkt, oh, ne, da regt sich was in mir, die Angst kommt hoch, da ist ein Bewegungsimpuls und wir hauen ab. So, und das im absolut positivsten Sinne hast du da deine Überlebensmechanismen genutzt als Ressource.
Ja, genau. Und was du auch gerade gesagt hast, das finde ich mit am wichtigsten. Ich konnte das Gefühl auch vernünftig wahrnehmen. Mhm. Also es war nicht so, dass ich mich schlecht gefühlt habe, das nicht benennen konnte und deswegen davor geflohen bin, sondern ich konnte aktiv sagen, ich habe gerade Angst. Ja. Und das ging zum Beispiel früher gar nicht. Und das ging auch als Kind nicht. Ne? Du hast gerade Fight, Flight, Freeze angesprochen. Ich bin früher immer eingefroren. Mhm. Und jetzt nicht. Das ist, also deswegen ist es wirklich sehr, sehr positiv. Auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte, wie gesagt. aber schlimm finde ich es, wie gesagt, wirklich nicht.
Ja.
Aber auch das, ich sehe es nämlich noch in einem anderen Aspekt auch positiv, weil das habe ich dann nämlich gemerkt, als ich dann aufgerufen wurde, reinzukommen als Zeuge. Weil, als ich mich, in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe, bin ich quasi sofort in so einen regressiven Zustand gefallen. Also ich war sofort wieder 11 Jahre alt.
Mhm.
Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass das erst passiert ist, als ich mich da hingesetzt habe und nicht schon, weil ich dem Täter gegenübergestanden hätte oder so. Weil dadurch hatte ich halt diese halbe Stunde noch, um einen klaren Kopf behalten zu können.
Ja.
Weil in dem Moment, als ich mich wirklich hingesetzt habe, war das weg.
Ja.
das war echt krass. Ich kannte das schon, kenne das auch relativ alltäglich aus der Therapie, also diese regressiven Zustände, dass man wirklich fühlt wie ein Kind, auch so hilflos, so auch so komische Gedankengänge führt, wie Kinder das so gerne machen. Also ich meine das nicht verurteilen gegenüber Kindern, aber halt so irrationale Zusammenhänge und sowas. Ne?
Ja.
Das kam alles hoch. Und witzigerweise, ich konnte das ganz gut beobachten, wie das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz war ich das dann halt auch. Ne? Also ich konnte nicht mich abspalten und trotzdem der gelassene, erwachsene Mensch bleiben.
Ja.
Aber dahingehend war das, glaube ich, auch ganz gut, sich dann vom Täter nochmal abzuspalten sozusagen in dem Moment. Genau, weil dann vor Gericht und das, dieser regressive Zustand, das ist fast schon witzig, weil, also ich kann zumindest heute drüber lachen, weil schon die Begrüßungsfragen, die so von der Richterin kommen, die sind ja super unverfänglich, nämlich wie ist man da hingekommen, wer ist gefahren, dass man da die Anfahrtpauschale bekommt und sowas. Mhm. Und das habe ich sofort falsch verstanden, weil ich bin ja mit meiner Anwältin mitgefahren und sagte dann, oh nee, ich brauche gar keine Pauschale oder so, ich wurde gefahren. Und dann hat man mich erstmal sehr verwirrt angeguckt und dann hat meine, die Prozessbegleitung hat mir ins Ohr geflüstert, deine Anwältin kriegt dann das Geld. Und dann haben wir halt ganz normal darüber gesprochen, weißt du? Das war einfach schon dieser Moment, dass man, ich habe dann sofort mich auch angeklagt gefühlt, obwohl ich ja der Zeuge war, weißt du?
Mhm.
Deswegen war das aber, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht, dass dann so eine Gerichtsverhandlung so unverfänglich anfängt, weil da mussten wir auch alle im Saal lachen. Also es war völlig in Ordnung. Und witzigerweise, das hatte ich mir nämlich auch nicht so vorgestellt, die sind auch in der Lage, sich mit einem zu freuen und auch einem eine Gesichtszug zurückzugeben. Also es ist nicht eine kahle Wand, die vor einem sitzt, sondern die Staatsanwaltschaft und die Richter, Richterin, Schöffen und so, die sind auch ganz normale Menschen und die sind auch im Gerichtssaal normale Menschen. Die einzigen, die das eigentlich nicht sind, das ist der Verteidiger und der Täter. Die sind sehr, sehr versteinert. Das ist sicherlich auch eine Taktik. Aber der Rest im Saal ist nicht so nüchtern und trocken und bierernst sozusagen, wie man sich das vorstellt. Also es ist eine ganz normale Situation eigentlich sogar.
So normal, wie sowas dann sein
genau.
kann.
Genau, also normal war es natürlich nicht. Ich hoffe, dass niemand da wirklich auch öfter durch muss. Also ich hatte zwar auch Spaß daran, aber aufgrund meiner Betroffenheit nicht so viel, wie man haben könnte, glaube ich. Von daher, einmal reicht mir auf jeden Fall. Genau, wie ging es dann weiter? Das war sehr, sehr surreal. Ich habe das auch in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, fast gar nichts richtig begriffen, was gerade abgeht. Weil die Richterin sagte dann danach, als wir Personalien und so durch waren und die wurden auch geschützt, also mich wurde nur gefragt, sind die Daten, die wir von Ihnen haben, sind die noch aktuell? Wo haben sich die geändert? Falls ja, geben Sie uns die bitte nachher an, bevor Sie nach Hause fahren.
Mhm.
Dann habe ich auch nur bestätigt, nee, ich wohne immer noch am selben Ort und so. Also da wird auch alles gewahrt, da wird nichts ausgeplaudert oder so. Und also da braucht man wirklich auch keine Angst vorzuhaben. Und direkt dann, die erste Mitteilung war, dass der Angeklagte gestanden hätte. Und es wurde sehr indirekt gesagt, was er gestanden hat. Ich habe das auch dann nicht so richtig verstanden. Ich habe gedacht, okay, das, was angeklagt wurde, hat er angenommen, dass das stimmt. Und so hat sich das auch für mich erstmal angefühlt. Also, dass es sozusagen schuldig im Sinne der Anklage wäre, sozusagen. Mhm. Und das hat, erstmal war ich total baff. Ich habe da gar nicht drauf reagiert. Ich muss auch da sagen, ich glaube, wenn man es von außen gesehen hat, wirkte das auch sehr unnormal. Also normalerweise würde man ja sich dann freuen oder Erleichterung oder Überraschung, je nachdem, wie man seine Chancen eingeschätzt hat, sozusagen reagieren. Ich habe aber gar nicht reagiert. Mhm. Und ich habe das auch nicht so richtig registriert. Also ich habe zwar gemerkt, okay, gestanden, was heißt das jetzt, war meine erste Frage im Kopf. Und das hat sie auch sofort beantwortet. Sie hat dann gesagt, das heißt, dass wir sie nicht als Zeuge befragen werden. Sie sind im Grunde damit schon quasi entlassen, aber wir würden Ihnen gerne die Möglichkeit geben, über die Folgen zu sprechen, was es mit Ihnen gemacht hat und so weiter und so fort. Das war was, worum ich gebeten hatte in dem Brief, den ich geschrieben habe. Mhm. Und das hat mich wiederum relativ schnell wachgerüttelt, weil darauf war ich nicht vorbereitet. Ich war ganz schön erschlagen davon, dass ich darüber reden durfte. Mhm. Eben weil ja mein Gesuch abgelehnt wurde, habe ich gedacht, okay, die haben im Grunde mein Schreiben mehr oder weniger ignoriert. Mhm. Aber das war überhaupt nicht der Fall, habe ich dann festgestellt. Mhm. Hat mich aber auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich hatte sehr viel geübt, eintrainiert, einfach erstmal über die Taten wieder zu sprechen, zum dann mittlerweile vierten Mal, also vor Gericht beziehungsweise Polizei. Und irgendwie darüber zu reden, wenn er gestehen sollte, da habe ich nicht einen Gedanken dran verschwendet. Ich habe da nicht mal drüber nachgedacht, dass es möglich wäre. Ja. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen durch das Geschriebene so durchgestolpert. Also es war auch, also ich habe mich am selben Tag noch, war ich sehr unglücklich mit meiner eigenen Aussage, weil ich habe vieles in dem Moment so vergessen, weggelassen, nicht so ausführlich erzählt, wie ich es gerne erzählt hätte. Aber das mittlerweile stört mich das gar nicht, eben weil ich ja gesagt habe, ne, also wenn man so regressiv ist und so in diesem, weil das ist nicht nur Regression, sondern auch einfach, du fühlst dich auch nochmal, als wärst du in so einer Überlebenssituation. Ne? Also es ist, voll. Auch als Erwachsener fühlst du dich aktiv bedroht. Also es ist nicht nur ein Gefühl von früher, das hochkommt, sondern wirklich auch was Aktives, was gerade spürbar ist. Mhm. Von daher würde ich eher sagen, und das hat mir die Richterin auch bestätigt, habe ich das eher sehr, sehr gut sogar gemacht. Mhm. Auch wenn es natürlich dem, wie ich es gerne gemacht hätte, wenn ich da ganz hätte nüchtern sitzen können sozusagen, nicht entsprochen hat, war das trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Ja. Genau, und währenddessen habe ich auch die volle Aufmerksamkeit vom ganzen Saal gehabt. Also es hat auch sich sehr, sehr gut angefühlt, auch wie ich vorhin meinte, dieses leicht Therapeutische. Die Richterin hat dann eben auch Nachfragen gestellt, wenn ich etwas nur sehr langsam berichten konnte oder auch nur sehr, also meine Stimme hat durchgehend auch gezittert, obwohl ich diese Nervosität eigentlich nicht mehr hatte. Die verfiel in dem Moment, als ich aufgerufen wurde. Kann auch sein, dass es eher so eine Verdrängung war. Weiß ich, schätze ich sogar am ehesten. Mhm. Aber daran lag das nicht. Sondern es war wirklich so ein Bedrohungsgefühl, würde ich das beschreiben, glaube ich.
Ja.
Und genau, dann hat die Richterin eben nachgefragt auch, okay, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Wie ging es Ihnen? Wie fühlen Sie sich jetzt gerade im Moment? Und über solche Dinge hätte ich zum Beispiel in dem Moment gar nicht nachgedacht. Auch wenn das für mich als therapieerfahrener Mensch eigentlich vollkommen logisch ist, auch drauf zu gucken, wie fühle ich mich gerade und brauche ich eine Pause oder so. Aber es war in dem Moment für mich nicht möglich. Und deswegen muss ich da eben auch die Richterin loben. Also der Umgang war sehr, sehr gut. Oder zumindest dementsprechend, wie ich mich gefühlt habe und was ich da in dem Moment auch gebraucht habe. Hm. Genau, und während ich so erzählt habe, die ganzen Folgen, was es gab, also von den ganzen psychosomatischen Problemen, den körperlichen Beschwerden, den psychischen Beschwerden, Selbstmordgedanken und so weiter und so fort, da hat der Täter währenddessen angefangen zu weinen. Und zwar auch auf so eine richtig ekelhafte Art und Weise. Also wirklich Rotz und Wasser, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich habe das erstmal als Ablenkung empfunden einfach nur. Habe das aber auch gar nicht so richtig wahrgenommen in dem Moment. Und habe dann weitererzählt. Ich war ungefähr eine halbe Stunde dann, also insgesamt eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich dann einfach darüber gesprochen, was so alles dadurch entstanden ist in mir. Und als es dann durch war, wurde auch extra nochmal gefragt, ob ich noch was hinzufügen wollen würde. Ich meine, 2 Stunden später wusste ich dann noch ein paar Dinge, die ich hinzufügen wollte, aber in dem Moment nicht. Also ich fühlte mich dann auch sehr wohl und habe auch gedacht, okay, du hast alles gesagt, was gesagt werden muss. Mhm. Und genau, dann kommt halt dieser Moment, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass die Frage gestellt wird, ob jemand anders noch Fragen an den Zeugen hätte. Das haben alle verneint. Das war auch wieder teilweise ein bisschen witzig, weil die Staatsanwaltschaft hat wirklich sehr hart mit dem Kopf geschüttelt. Das wirkte fast so, als hätten die auch ein bisschen die Schnauze voll, sich diese ganze deprimierte Geschichte anzuhören. Und das meine ich auch nicht vorwurfsvoll gegenüber der Staatsanwaltschaft, sondern also ich kann das einfach verstehen. Das ist ja eine nette Geste der Richterin gewesen. Normalerweise wird der Zeuge nicht danach befragt. Von daher, das finde ich nicht schlimm. Und ich fand es selber auch ein bisschen witzig, um ehrlich zu sein. Kann ich auch heute noch so sehen. Ich finde das nicht schlimm. Wäre natürlich schön, wenn das nicht so wäre. Das muss ich auch dazu sagen. Und dann geht natürlich dieser Stab der Frage, ob jemand noch was sagen möchte, irgendwann an die Verteidigung und an den Täter. Und da kam auch, zumindest für meine Wahrnehmung, erstmal nur Schweigen. Und ich habe wirklich, ich glaube, eine Minute gebraucht, um wahrzunehmen, dass der Täter was versucht hat, was zu sagen. Und ich habe dann in dem Moment zum ersten Mal zu ihm rüber gesehen. Auch das war unbewusst. Eigentlich wollte ich, wenn ich mich hinsetze, auch ganz klar ihn ansehen und ihm auf Augenhöhe, so gut das möglich war, auf Augenhöhe begegnen. Ich meine, das wäre als Nebenkläger sehr viel schöner gewesen. Aber in dem Moment habe ich da nicht mal dran gedacht, als ich mich da hingesetzt habe. Das war auch gar nicht möglich. Aber in diesem Moment, wo ich dann bemerkt habe, dass er versucht hat, mit mir zu sprechen, habe ich ihn das erste Mal angesehen. Und das war ein wirklich surreales Erlebnis. Also man hat wirklich mit vollem Körper gesehen, wie sehr er sich schämt und wie schuldig er sich gerade fühlt. Und also ich kann das eigentlich gar nicht richtig beschreiben, weil ich habe sowas noch nie vorher gesehen, weder im Fernsehen noch irgendwie im Film oder im echten Leben oder so. Deswegen halte ich es auch für vollkommen authentisch und echt. Aber er hatte halt so einen hochroten Kopf, also den ganzen Körper eigentlich, der rot angelaufen war. Die Stimme war so zerbrechlich, ich vergleiche das mit, das ist zwar nicht angemessen, aber mit Menschen, die zum Beispiel taub geboren sind, aber nicht stumm sind. Die sprechen ja auch sehr gebrochen und haben eine sehr große Schwierigkeit, laut genug und artikuliert genug zu reden. Und genauso hörte sich das an. Also so gebrochen und die Worte waren so unfassbar leise, dass, wie gesagt, ich habe die am Anfang gar nicht wahrgenommen. Also die ersten zwei Sätze sind, glaube ich, die habe ich, glaube ich, gar nicht gehört. Er hat dann versucht, sich zu entschuldigen. Was ich an sich erstmal sehr begrüßt habe, weil ich glaube, ein Teil von mir, der hat sich das auch gewünscht. Aber die Entschuldigung war halt so eine, die war wie vom Verteidiger vorgeschrieben sozusagen. Also sie war unpersönlich, sie war nicht auf die Tat bezogen, sie war nicht auf mich bezogen. Und ich kriege es natürlich jetzt im Wortlaut nicht mehr hin, aber er hat im Grunde gesagt, wenn er geahnt hätte, was das mit mir macht, hätte er das nicht getan. Er wollte mir nicht wehtun, er wusste selber nicht, was das soll. Und hat ja um Verzeihung gebeten. Und ein ganz kleiner Teil von mir, der wollte in dem Moment sogar Danke sagen. Aber ich war zum Glück so geistesgegenwärtig, egal wie schwer das auch in dem Moment war, dass ich kurz innegehalten habe und mich gefragt habe, ob ich mich wirklich bedanken möchte dafür. Und ich habe dann geschafft, so 10, 20 Sekunden kurz darüber nachzudenken, was da gerade passiert ist. Und da habe ich eben das Gefühl gespürt, dass das nicht ausgereicht hat, dass das nicht in Ordnung war. Und dass eben auch die Art und Weise der Entschuldigung nicht dem gerecht wird, was da passiert ist. Und eben auch nicht beispielsweise der Länge des Zeitraums oder der Häufigkeit der Taten gerecht wird. Und eben auch nicht diese, ne, weil ich habe zwar gerade betont, das war authentisch, diese Schuld und Scham, vor allem die Scham, das kann man, glaube ich, nie im Leben faken. Aber die Art der Entschuldigung hat mir eher suggeriert, dass er sich dafür schämt, dafür vor Gericht zu stehen. Und nicht für das, was passiert ist und was mit mir gemacht wurde. Weil sonst, ich hätte das, glaube ich, auch glauben können, wenn er sich darauf bezogen hätte. Aber da komme ich gleich nochmal zurück, weil es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne erzählen würde, da komme ich gleich zu. Ja. Genau, und dann, ich habe das nicht beantwortet, ich habe dann meinen Blick einfach von ihm gewendet und das in Stille ausgesessen. Und dann sagte die Richterin, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wird sie mich wieder nach draußen bitten. Dann habe ich aber geschafft zu fragen, ob ich noch was sagen dürfte. Dem wurde auch stattgegeben und ich habe dann gesagt, dass für mich die Art und Weise, wie der Täter sich entschuldigt, nicht realistisch zu sein scheint. Dass eben, dass jemand, der wirklich Schuld und Scham empfinden würde und das bereut, dass der nicht Jahre und Jahrzehnte lang danach immer noch Kontakt zur Familie gehabt hätte, immer noch mit meinem Bruder sehr eng befreundet gewesen wäre, immer noch sich von meiner Familie hat helfen lassen. Ne? Ich habe da auch die Beispiele gebracht, irgendwie, dass mein Vater immer geholfen hat, der ist Kfz-Mechaniker gewesen, als er noch arbeitstätig war, dass er ihm mit Autoproblemen geholfen hat oder sogar das alte Auto meines Großvaters gekauft hat oder dass meine Mutter ihm bei Bewerbungsgesprächen geholfen hat. All sowas. Und er auch nie irgendwie den Anstand gehabt hat, Abstand zu mir zu nehmen und mir irgendwie den Freiraum zu geben, das Ganze zu verarbeiten. Mhm. Und dass ich das deswegen nur ablehnen kann. Genau, das wurde auch so hingenommen, da wurde nichts zugesagt und dann wurde ich rausgewählt.
Wow, stark. Also wirklich stark, dass du da nochmal dir Raum genommen hast, um das einzuordnen, dass denen zu erzählen, wie du das wahrnimmst. Na, weil sonst könnte ja auch sein, oh ja, okay, er hat die Entschuldigung angenommen.
Genau. Weil, beziehungsweise da komme ich gleich drauf. Mhm. Ich will noch kurz die Gerichtsverhandlung an sich zu Ende erzählen, weil das habe ich vorhin vergessen. Ich hatte eigentlich, als ich noch dachte, dass es öffentlich war, wollte ich eigentlich Familie und ein paar gute Freunde einladen, dass sie dabei sind. So als rückenstärkende Partei, die mit im Raum sitzt sozusagen. Und als es dann abgelehnt wurde, habe ich halt allen gesagt, nee, ist nicht öffentlich, ihr braucht euch da keine Zeit nehmen oder so. Deswegen habe ich eigentlich auch erwartet, dass niemand kommen würde. Meine Eltern, sie waren aber tatsächlich da. Und die durften natürlich nicht in den Saal und so, aber bevor wir in den Gerichtssaal gegangen sind, hat die Prozessbegleitung, hat dann entdeckt, dass da ein älteres Ehepaar sitzt und die meinte dann, es könnte natürlich vom Täter sein, aber ich wusste halt, dass der Vater schon lange gestorben ist und deswegen wusste ich, ja, können da nur meine Eltern sein und das waren die auch.
Ach krass, das war nicht mit dir abgesprochen?
Nee, ich hatte mit denen zwar gesprochen, dass wenn sie dabei sein wollen, dann dürfen sie das gerne. Ich wollte denen weder sagen, dass sie sollen oder nicht, weil ich wollte auch nicht unbedingt die damit belasten. Mhm. Ne? Also, weil ich weiß natürlich, dass gerade die Elternteile dann sich auch leicht Vorwürfe machen könnten im Sinne von, warum haben wir das nicht bemerkt oder so. Mhm. Und ich wollte die nicht dem aussetzen, dass sie sich im Zuge der Gerichtsverhandlung noch mehr Vorwürfe machen, als vermutlich ohnehin schon. Mhm. Aber ich wollte ihnen zumindest die Option offen lassen, weil das kann ja auch sehr heilsam sein zu erleben, dass das eigene Kind da schafft, gegen anzugehen sozusagen. Ja. Ne? Und deswegen habe ich ihnen zumindest die Entscheidung offen gelassen. Beziehungsweise als es dann abgesagt wurde, sagte ich ihnen auch, ja, ihr werdet eh nicht reinkommen, deswegen macht es wahrscheinlich, ergibt das keinen Sinn für euch. Mhm. Aber die sind trotzdem gekommen und saßen dann einfach nur vor der Tür. Mhm. Es war sehr schön, ich habe mich darüber sehr gefreut. Und als ich dann rauskam, war das auch sehr schön, weil ich hatte jemanden, zu dem ich auch eine emotionale Beziehung habe und nicht nur meine Prozessbegleitung, meine Anwältin, beziehungsweise meine Anwältin ist mittlerweile auch eine Freundin von mir, von daher, das würde ich sagen, ist auch so eine, zumindest schon 50-50-Sache gewesen, was auch emotionale Bindung angeht. Aber die eigenen Eltern da zu haben, war schon noch mal schöner, würde ich sagen. Und als ich dann rauskam, da habe ich erst begriffen, was da wirklich gerade passiert ist. Das war ganz interessant. Also wirklich auch mit Schließen der Tür, habe ich dann den fragenden Blick meiner Mutter gesehen und ich habe dann gesagt, er hat gestanden und bin auch in Tränen ausgebrochen. Davor fühlte sich das nicht so an, als müsste ich überhaupt weinen. Das war sehr interessant auch. Mhm. Und das war sehr, sehr schön, einfach jemanden dann zu haben, der einen dann auch zumindest auffängt. Und nicht nur dann da zu sitzen und die eigenen Gefühle ja mit sich rumzutragen sozusagen. Mhm. Genau.
Wow.
Ja.
Schön, das war die dass deine Eltern dann für dich da sein konnten.
Ja. Genau, ich bin auch wirklich dankbar dafür. Also ich habe nicht erwartet, dass das hilfreich sein würde, also auch nicht abwertend gemeint oder so, eben weil da ja auch viel mehr Emotion noch mitschwingt. Ne? Ja. So viel Therapie, wie ich auch geleistet haben mag. Meine Eltern wissen das erst seit einem Jahr, dass das so ist. Mhm. Und die sind, egal wie weit sie mit ihrer Verarbeitung sein sollten, definitiv nicht so weit wie ich. Ne? Das merke ich zum Beispiel auch im Gespräch mit Bekannten. Also für mich ist das 20 Jahre her und die Verarbeitung läuft seit 5, 6 Jahren. Ich kann damit sehr gut umgehen, fühlt sich zumindest so an. Aber Leute, die mich wirklich gut kennen oder die mich schon kennen, seitdem auch damals der Missbrauch noch aktiv gelaufen ist, für die ist das extrem schwer, das vernünftig zu begreifen. Ja. Und ja, genau. Deswegen auch da, das lief auch besser als erwartet tatsächlich.
Ja.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Okay, bevor wir weiterspringen auf den Zeitstrahl, wie es nach der Gerichtsverhandlung weiterging, vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen noch erzählen oder Tipps mitgeben, wie auf die Gerichtsverhandlung vorbereiten. Also wie hast du dich darauf vorbereitet und jetzt auch im Nachhinein, weil es ist ja jetzt passiert, ne? Wie, was würdest du sagen, was war gut, was hat geholfen, was würdest du vielleicht nochmal anders machen?
Genau, so ein paar Sachen hatte ich ja zwischendurch schon angeregt sozusagen. Das hängt aber, glaube ich, viel stärker mit mir als Person zusammen. Also dieses, es ist sehr individuell, würde ich erstmal sagen. Also man muss wirklich gucken, was für ein Typ ist man, wie geht man mit den eigenen Gefühlen um, wie geht man mit den eigenen Gedanken um. Und ich bin jemand, der kann seine Gefühle extrem gut verarbeiten, wenn er es wirklich schafft, sie zu benennen. Also wenn ich wirklich ganz genau spüre, was ist das für ein Gefühl, und ich dann schaffe, intellektuell zu benennen, das ist gerade Angst, dann verfliegt dieses Gefühl auch. Wenn ich aber nur intellektuell darüber philosophiere, was könnte das sein, dann mache ich es nur noch schlimmer. Das kennt wahrscheinlich jeder, der in irgendeiner Form mal mit Depressivität oder mit Angstzuständen zu tun hatte, diese Gedankenspiralen. Das passiert natürlich schnell bei sowas. Deswegen würde ich nicht empfehlen, eben sich in sowas hineinzubegeben. Ich sagte ja auch vorhin zum Beispiel, sich viel darüber Gedanken machen, wie hätte ich das besser sagen können oder wie könnte ich das noch besser machen oder so, sollte man überhaupt gar nicht erst versuchen. Das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Ich würde mich hinsetzen, das habe ich mit meinem Therapeuten gemacht, und gucken, was für Gefühle entstehen in mir, wenn ich an den Gerichtstag denke. Und dann diese Gefühle aushalten, also sie nicht versuchen, lösen zu wollen, sondern wirklich zum Beispiel mit dem Therapeuten zusammen auszuhalten, sie auch einfach mal da lassen, also nicht darüber sprechen unbedingt, sondern wirklich einmal sich bewusst werden, ich habe Angst vor diesem Tag. Und das kann ein paar Wochen andauern, dass man diesen Angstzustand hat. Aber je länger man den aushält, desto geringer wird die Angst über Zeit. Also es ist zumindest die Erfahrung, die ich damit machen durfte. Und deswegen würde ich echt sagen, nicht unbedingt das Ganze so schrecklich intellektuell betrachten und irgendwie alles vorausplanen zu wollen, weil der Witz ist ja, ich wollte es ja und habe das auch gemacht. Also ich war, glaube ich, so gut, wie es überhaupt nur geht, darauf vorbereitet, mich zu verteidigen, wenn der Verteidiger versucht, mir Stolperfallen zu stellen. Das war aber überhaupt nicht nötig in meinem Fall. Und stattdessen das, was ich mir dann gegeben wurde, also darüber zu sprechen, was das alles für Folgen hatte, darauf hatte ich mich gar nicht vorbereitet. Und dementsprechend würde ich echt einfach sagen, guck, warum man auch dahin geht. Also warum macht man die Anzeige? Warum geht man vor Gericht? Und wie kann ich dieses Bedürfnis am Gerichtstag befriedigen?
Ja.
Und in meinem Fall war das eben, darüber zu sprechen, was das mit mir gemacht hat.
Ja.
Um dann sehen zu können, wie reagiert das Gericht darauf, wie reagiert der Täter darauf. Genau. Und ansonsten, ich glaube, wenn man nicht eine Prozessbegleitung gestellt bekommt, sich auf jeden Fall eine besorgen. Das kann ja die Anwältin übernehmen oder Anwalt, je nachdem. Beziehungsweise man kann sich da auch selber drum kümmern. Das ist ein sehr, sehr kurzes Formblatt. Bei mir wurde das eben automatisch gemacht, aber das war unfassbar hilfreich. Allein um auch zu sehen, wie sieht das da aus? Ne? Weil ich durfte eine kleine Rundreise machen mit der Begleitung. Und wir haben uns den leeren Gerichtssaal auch angeschaut zum Beispiel.
Das ist mega gut.
Ja. Ja, und dann hat die auch anhand von Beispielen mir erklärt, wie läuft das eigentlich ab? Ne? Also die hat wirklich mit einem durchgesprochen, wie das später aussieht. Und das hat zwar auch meine Anwältin gemacht, aber wenn du jemanden von vor Ort hast, ne, weil die Frau Feldmann, die das gemacht hat, die ist natürlich auch in Detmold angestellt, die weiß auch ganz genau, wie die Leute reagieren und so. Also die kannte auch natürlich meine Richterin persönlich und konnte mir auch ein bisschen darüber erzählen, was das für ein Mensch ist. Und das hat auch sehr, sehr gut gepasst. Also ich fühlte mich wirklich so, wie gerade auch schon versucht zu erklären, als würde ich da mit jemandem sprechen, den ich kenne oder der zumindest wohlwollend mir gegenübergestellt ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, obwohl man da in so einen regressiven Zustand verfällt, sich trotzdem wohl genug fühlt und mutig genug fühlen kann, um alles auszusprechen.
Ja.
Weil wenn ich daran denke, Anfang der Therapie damals, da konnte ich teilweise Dinge nicht mal richtig denken, weil ich mich zu sehr dafür geschämt habe.
Mhm.
Und erst im Zuge der Therapie habe ich angefangen, meiner Therapeutin so sehr zu vertrauen, dass ich die Sachen getraut habe, auszusprechen. Und das sollte man unbedingt vor dem Gerichtstermin auch schon geschafft haben mit anderen Menschen, denke ich. Und damit versuche ich das Thema abzuschließen. Ich habe da mit meiner Anwältin viel drüber gesprochen, weil die fragte danach, ob ich alles wieder so machen würde, wie ich es gemacht habe.
Mhm.
Und tatsächlich würde ich das. Also ich würde auch jedem empfehlen, das auch zu tun. Ich würde, egal wie gut es einem geht oder egal wie schlecht es einem geht, empfehlen, vor Gericht zu gehen.
Okay.
Weil ich habe nur Positives daraus jetzt mitgenommen, egal wie schlimm es währenddessen oder davor war oder auch danach. Jetzt, wo das Ganze über ein halbes Jahr her ist und ich das in Therapie bearbeiten konnte, ist alles, was passiert ist, egal ob es negativ oder positiv war, ein reines Positives. Also selbst die negativen Aspekte, über die ich gleich gerne noch sprechen möchte, sind jetzt für mich Meilensteine dessen, was mir geholfen haben, dass ich mich besser fühle. Und dass ich vor allem nicht mal unbedingt sich besser fühlen, das ist immer so ein vager Gedanke, sondern wirklich auch im Sinne von die Taten hinter sich zu lassen und die Gedanken davon zu befreien.
Ja, ist wie ein neuer Lebensabschnitt, ne?
Ja.
Ja. Danke dir, Marco, fürs Teilen deiner Erfahrung, deiner Tipps, deiner Learnings. Ich versuche gerade meine Gedanken nochmal zusammenzusammeln. Ich hatte gerade noch zwei Sachen, die ich noch mit einstreuen mag, mehr für unsere HörerInnen. Genau, das eine ist das befragt werden zu den Folgen. Das finde ich super, super spannend. War ja bei mir in meiner Gerichtsverhandlung auch so. Und ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, dass das gerade, also dass das besonders ist, wenn die TäterInnen gestanden haben, aber dass das auch sein kann, wenn sie nicht gestanden haben oder teilgestanden haben. Weil, und das wissen viele nicht, oder viele Queens und Kings und Queens nicht, dass die Folgen, also die Schwere der Folgen der Tat, die wir als Betroffene haben, dass die wichtig sind oder dass die ein Teil dessen sind, wie schwer das Strafmaß am Ende ist. Das heißt, es ist nicht nur Goodwill der RichterInnen zu sagen, okay, und jetzt erzähl mal, wie ging es dir? Sondern tatsächlich für sie ein Maß zur Einschätzung des Strafmaßes. Kann man wieder drüber diskutieren, finde ich fragwürdig. Also einerseits toll, dass irgendwie das Opfer, ne, wir sprechen ja hier von Täter, Opfer, Gericht und so, dass das Opfer da quasi seine Sicht mit einbringen darf. Und wenn es besonders geschädigt war, ne, besonders große Probleme hat, nicht arbeiten konnte oder nie eine Ausbildung macht etc., ne, dass das mit einfließt. Andererseits, ja, was ist denn, wenn man besonders resilient ist oder besonders viel Therapie gemacht hat, vielleicht dauerhaft aus eigener Tasche jeden Monat 100-200 Euro in die Hand nimmt, um Therapie zu bezahlen und dafür aber Leben im Prinzip zurückfährt? Na, also dann fühlt sich das für manche Betroffene auch fast ein bisschen wie Bestrafung an, ne? So, oh, ich bin damit gut umgegangen, ich konnte damit gut umgehen und dafür kriegt der jetzt ein geringes Strafmaß? Ne? Also es ist so, es ist ein zweischneidiges Schwert und gleichzeitig hast du vorhin was sehr, sehr Schönes gesagt, ne? Und ich glaube, ich erinnere mich dunkel, dass du das in dem Sinne auch von dem Jahr schon mal so ähnlich gesagt hast. Die Frage ist ja, warum habe ich angezeigt, warum sitze ich hier vor Gericht? Geht es mir darum, dass der ein so hohes Strafmaß wie möglich bekommt und niemals wieder irgendwie aus dem Knast kommt? Oder geht es mir darum, gesehen zu werden, gehört zu werden und vor einer Hörerinnenschaft meine Sicht auf die Geschichte, auf mein Leben und meine Folgen zu teilen? Und dann ist es wieder total gut, dass du genau dafür Raum hattest und dass das anscheinend so schwierig war, ne, für die Staatsanwaltschaft, dass für die nur keine Fragen mehr, oh Gott, ist vorbei, ne? Also genau, das einfach nochmal zur Einordnung, auch für unsere HörerInnen, die noch überlegen, vielleicht anzuzeigen. Wir haben alle, ich sag mal so, Law and Order und Richterin Barbara Salesch und Alexander Holt und was wir da noch alles an seltsamsten Gerichtsstereotypen vor Augen haben. Und genau, das ist das, wovor die meisten Sorge haben und worauf sich die meisten vorbereiten, auf eine ganz schlimme Vernehmung. Und ja, aber sie haben in dem Protokoll das und das gesagt und jetzt haben sie aber das gesagt. Was ist jetzt die Wahrheit? Na, also wir bereiten uns sehr auf durch die Mangel genommen werden vor, auf das Taten wiederholen, was ja auch eine Reinszenierung, was auch eine Retraumatisierung sein kann, aber selten auf, okay, wie war es denn jetzt für mich und wie ging es für mich seit den Taten weiter? Also das ist etwas, wenn du am Vorbereiten und für dich überlegen bist, nimm das auf jeden Fall mit rein, weil die Option, dass der Täter, die Täterin plötzlich gesteht, ich sag mal, bei Marco und mir, 100% ist möglich. So absurd das, also ich glaube, ne, Marco, da spreche ich für uns beide, haben wir beide nicht gedacht. Also war keine Option. Für mich auch nicht.
Genau. Ich habe, wie auch gerade schon gesagt, ich habe nicht mal den Gedanken also zugelassen. Der kam hin und wieder mal auf, weil ich natürlich, man hat Hoffnung, aber den habe ich intellektuell auch so klein geredet, dass das für mich keine Realität dargestellt hat.
Ja.
Ne? Und auf den ersten Punkt von dir wollte ich auch gerne nochmal eingehen, weil für mich hat sich das genau so angefühlt. Also im Sinne von, nur weil es mir heute gut geht, soll das heißen, ich habe die Therapie irgendwie umsonst gemacht? Also so hat sich's angefühlt. Ich weiß, das ist Schwachsinn, das ist vollkommen irrational, die Bewertung. Aber das Gefühl war da. Also in dem Moment, wo mir gesagt wurde, wir schätzen Ihren Fall als nicht so schlimm ein, also es wurde natürlich nicht so gesagt, ne? Aber de facto ist es ja so, da kam genau dieses Gefühl auf, nämlich wie jetzt? Das, hä? Und dann habe ich das versucht, eben objektiv zu betrachten und das hatte ich am Anfang erzählt. Also von außen betrachtet kann das durchaus so aussehen, als wäre das nicht so schlimm gewesen. Aber wenn man halt die ganzen letzten 20 Jahre betrachtet, ist das halt Schwachsinn. Ne? Aber das ist eben für die meisten nicht sichtbar, beziehungsweise vor Gericht zählt dann ja eben auch nur das objektiv Sichtbare. Genau, und von daher, wie du auch schon sagst, für das Strafmaß unfassbar wichtig. Und auch da vielleicht auch noch mal ein Tipp, ne? Man darf eben vor Gericht durchaus auch fragen, dass man auch was sagen darf. Ne? Sprich, wenn die einem den Raum dafür nicht geben, einfach darum bitten. Weil das ist zum Beispiel was, da wollte ich nämlich aufgreifen, dieses für sich Dasein, für sich einstehen, das war für mich eben auch unfassbar wichtig. Das war einer meiner Kernthemen, warum ich überhaupt vor Gericht wollte. Und dann es zu schaffen, auch einzufordern, ich würde gerne, das fühlt sich so erlösend an, das fühlt sich so wunderbar, ja, nach Stärke an, ne? Also Selbstwirksamkeit. Und deswegen, egal wie schlecht man sich dabei fühlt oder egal wie sehr man den Eindruck hat, man hat nicht das Recht darauf, irgendwie für sich was einzufordern. Man sollte sich einfach trauen, weil mehr als ablehnen können sie das Gesuch nicht. Und meiner Erfahrung nach geben sie dem statt. Also ich glaube, das läuft regelmäßig so, dass etwas erst unterbunden wird, wenn sie es wirklich für Quatsch halten.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Marco. Im zweiten geht es um die Zeit nach der Gerichtsverhandlung. Wie reflektiert er das alles im Nachhinein? Wie geht es jetzt mit ihm und seinem Leben weiter? Mit dem Thema Hochfunktionalität im Alltag, mit seiner Arbeit als Musikproduzent. Wie geht er mit den Gefühlen Wut, Vergebung und ganz grundsätzlich der Herausforderung des Weiterlebens nach dem Prozess um? Das alles hörst du in der nächsten Folge. Hey! Schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und/oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter. Oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events, wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast. Oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind. Oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes.
Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!